Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Wie ist das, wenn man eines Morgens aufwacht und es ist Krieg? Wenn alles, was eine vermeintlich sichere Existenz ausmachte, verloren oder in Gefahr ist? Wenn der Alltag von einem Tag auf den anderen ein anderer ist, weil man sich um das schiere Überleben kümmern muss? Davon erzählen UkrainerInnen in ihren Kriegstagebüchern von Jewgenia Belorussets, die die ersten Kriegswochen in Kiew verbracht hat, Sergei Gerasimov, der noch immer in Charkiw lebt, oder Juri Gorji, der den Krieg in der Ukraine von Berlin aus beobachtet und die Auswirkungen auf sein Leben hier in einem Tagebuch beschreibt. Diese Tagebücher, die unter anderem in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurden und werden, geben Einblick in ein Leben im Ausnahmezustand. Darüber möchte ich sprechen mit der ukrainisch-deutschen Schriftstellerin und Journalistin Katja Petrowskaja, mit Sabine Kalf von der Humboldt-Universität Berlin, die zu Diaristik, also zu Tagebüchern und speziell zu Kriegstagebüchern forscht, und mit dem seit 1995 in Berlin lebenden Musiker, Schriftsteller und DJ Juri Gorji. Herzlich willkommen Ihnen allen. Am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Katja Petrowskaja ist in Kiew aufgewachsen und lebt seit 23 Jahren in Berlin. Für einen Auszug aus ihrem ersten Roman, vielleicht Esther, in dem es unter anderem um die Ermordung der jüdischen Bevölkerung durch Nationalsozialisten in Kiew geht, erhielt sie 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie haben, Frau Petrowskaja, ja auf der diesjährigen Frühjahrstagung der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt diese Tagebücher, die jetzt erscheinen, als die wahren und großen Texte unserer Zeit bezeichnet. Warum?
Also ich meine, das ist keine Zeit für die Analysen, und was heutzutage zählt, das ist direkte Stimme von den Menschen, die etwas erleben. Ich habe eigentlich über Zeugnisse gesprochen, über Zeugnisse jeglicher Art, von Menschen, die fliehen, von Menschen, die Widerstand leisten, von Menschen, die einfach jeden Tag Raketen über sich sehen oder einfach jemandem helfen. Das sind direkte Stimmen, sie sind viel wichtiger als alle unsere Artikel darüber. Und Tagebücher sind nur eine Form davon. Also ich habe erst diese Tagebücher eigentlich in Facebook beobachtet. Das sind kurze Meldungen, die dann später in Tagebuchform übergangen sind. Es gibt mittlerweile große Sammlungen davon.
Sabine Kalf ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität Berlin. Sind, Frau Kalf, Kriegstagebücher die großen Texte in einer Kriegszeit? Wie sehen Sie das?
Ich muss sagen, dass ich vor allem zu den Kriegstagebüchern, vor allem Kriegstagebücher von Frauen im Zweiten Weltkrieg geforscht habe. Und ich denke, dass sich das jetzt natürlich sehr am Anfang befindet mit den Kriegstagebüchern. Und ich weiß noch nicht, was sich daraus wirklich entwickelt. Also beim Zweiten Weltkrieg ist es ganz klar so, dass die zum großen Teil nach dem Krieg erscheinen und manchmal auch in großem Abstand. Also noch eigentlich bis, also das Letzte, was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, glaube ich, 2013 erschienen. Also es hat ja einen ganz gewaltigen Abstand, und ich weiß nicht, ich
das
glaube,
ist jetzt anders.
Also man muss vielleicht das noch ein bisschen beobachten, um zu wissen, also was jetzt der große Text unserer Zeit ist. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob man das sozusagen parallel zu den Ereignissen schon feststellen kann.
Aber was ist, Frau Kalf, Sie schreiben ja in einem Aufsatz über Tagebuch und Diaristik seit 1900 auch, dass Tagebücher für die literaturwissenschaftliche Forschung eine Herausforderung seien. Warum ist das so?
Es bewegt sich so eigentlich auf zwei Feldern. Also es gibt irgendwie so eine dokumentarische Ebene, die eigentlich für Historiker vielleicht interessanter ist. Und dann gibt es eben auch eine literarische, die für die Literaturwissenschaft von Interesse ist. Und es gibt etliche Tagebücher, die bewegen sich so dazwischen. Am leichtesten haben es vielleicht Tagebücher, wenn schon jemand einen großen Namen hat, also einen Max Frisch oder so, wenn er noch ein Tagebuch schreibt oder so, hat kein Problem damit wahrgenommen zu werden. Aber wenn XY ein Tagebuch schreibt, es ist schon mal wesentlich schwieriger, dass dieses Tagebuch eine Aufmerksamkeit einfach als solches erhält. Und ich glaube, mit diesem Problem, dass man eigentlich so zwischen, ja, Sachtext, Dokumentartext und literarischem Text so sich dazwischen bewegt, ist eine Schwierigkeit. Aber das macht sie auch sehr interessant, diese Texte, finde ich. Also, dass man sie einfach aus verschiedenen Gründen lesen kann. aus dem Wunsch heraus, etwas über die Zeit zu verstehen, also wie eben ein Kriegsalltag meinetwegen aussah 1945. Aber man kann es natürlich auch lesen als gelungenen Text.
Jetzt ist das natürlich anders, weil diese Texte sind ja schon in der Welt. Das heißt, sie haben eine ganz andere Bedeutung schon. Das würde ich doch so sehen, Frau Petrowska. Ja, wie sehen Sie das?
Also ich glaube, eine der vielleicht Merkmale dieses Krieges ist, dass wir alles online beobachten, dass wir überhaupt keinen Abstand haben und wir können nicht sagen, wir wissen nicht, wir können uns alle informieren. Es gibt Facebook, es gibt Telegram-Kanäle, es gibt Instagram und wir sehen unglaubliche Bilder und unglaubliche Beiträge. Es ist natürlich eine Schwierigkeit für viele, die Ukrainisch oder Russisch nicht kennen. Sie lesen das nicht, aber was Bilder angeht, das sehen alle und man kann schon sagen, dass zum Beispiel deutsche Medien viel, viel dezenter und, sie zensurieren beinahe diese Bilder, die und auch manchmal zu Recht, die man in Instagram finden kann. Und das ist eine absolut neue Situation. Ich glaube, das ist die digitalisierteste Krieg überhaupt. Das bedeutet, wir haben diesen Abstand und das hat auch mit unserem Thema was zu tun. Wir hören Menschen direkt, wir hören online, wir hören in realer Zeit. Es gibt auch solche unglaubliche Texte, dass die Leute wirklich schreiben, dass Rakete über sie fliegt und sie hören, dass der Nachbarnhaus nicht mehr existiert. Wir haben solche Sachen gelesen. Ich frage mich, wie wir damit überhaupt umgehen sollen. Es ist wirklich eine sehr, sehr neue Situation.
Juri Gurzhy wurde in Charkiw geboren und lebt seit 1995 in Berlin. Bekannt wurde er durch seine Band Rotfront und die Berliner Partyreihe Russendisco, die er mit Wladimir Kamina veranstaltet. Seit Kriegsbeginn schreibt er ein fortlaufendes Tagebuch für die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel darüber, wie er den Krieg in der Ukraine verfolgt. Herr Gurzhy, wie kam es dazu? Haben Sie gleich begonnen? Denn der erste Eintrag stammt vom 26. Februar, also 2 Tage nach Kriegsbeginn.
Mir fällt es schwer, das, was ich schreibe, als Kriegstagebuch zu bezeichnen, weil ich bin in Sicherheit, ich bin in Berlin, aber es ist tatsächlich ein Tagebuch. Ich habe nie im Leben ein Tagebuch geführt. Gut, ich bin im Facebook und Instagram und das ist wahrscheinlich auch eine Art Tagebuch. Aber ich glaube, schon am 25. Februar habe ich die Anfrage vom Tagesspiegel bekommen und ich hatte schon an dem Tag das Gefühl, dass in diesen letzten 2 Tagen habe ich so viele Geschichten gehört von Freunden und Familienmitgliedern, die damals noch in der Ukraine waren, dass ich sie sehr gerne mit anderen teilen würde. Und eine Woche später habe ich dann für mich formuliert, warum ich das mache. Und ich glaube, das ist genau der Kontext, der hier im deutschsprachigen Raum fehlt, was auch verständlich ist. Nicht jeder spricht die Sprache, wie Frau Petrowska gerade sagte. Und auch wenn wir Zugang zu all diesen schrecklichen und sehr starken Bildern haben, ist es trotzdem oft so, dass wenn man keinen persönlichen Bezug hat oder das nicht nachvollziehen kann, ist es natürlich, nimmt man das auf ganz andere Ebene wahr. Und ich mache das, um den Kontext zu geben, zu erklären, zu vermitteln und hoffe dann auf mehr Empathie von wahrscheinlich unseren deutschen MitbürgerInnen. Und ich stelle fest auch vom Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, dass es auch funktioniert.
Worin, Frau Petrowska, ja, sehen Sie das Motiv für das Schreiben und ja auch Veröffentlichen von diesen Texten? Ist das eine Art Augenzeugenschaft, um die es da geht? Sergei Gerasimow schreibt zum Beispiel in seinem Tagebuch, er will Zeugnis ablegen von einem veränderten Gemütszustand, wenn man mit dem Bösen konfrontiert ist.
Also man muss nicht unbedingt theoretisieren, um diese Aufträge zu schreiben. Und manche Menschen haben es für sich geschrieben und manche, so wie Juri, sofort gefragt. Ich weiß nicht, ob du dann tatsächlich geschrieben hättest, wenn... Das ist wirklich die Frage. Zum Beispiel, ich habe kein Tagebuch geführt. Ich habe nur ab und zu etwas aufgeschrieben, sehr, sehr selten. Ich möchte ehrlich gesagt das alles vergessen. Und manchmal war mein persönliches Leben so schnell, dass ich nur agieren wollte. Ich wollte nur taktische Medizin kaufen, den Menschen aus Kharkiv rausholen und wirklich sehr konkrete Sachen. Ich fand das, was mich angeht, zum Beispiel überhaupt irgendwelche Schreiben, ich empfand das als Verlust der Zeit. Natürlich ist es ganz anders, wenn Menschen direkt da sind. Und das ist wirklich wichtig, weil diese Stimmen von Menschen, sie kommen so nah, also das ist vielleicht auch für mich oft erstaunlich, wenn meine Freunde schreiben, ich merke, dass ganz normale Menschen, so die Menschen wie wir, Biologen, Schriftsteller, Arbeiter, Schullehrer, sie erleben jetzt wirklich einen unheimlichen Krieg. Und wenn sie das in Kleinem erzählen, wird es auch Menschen hier oft klar, dass es wirklich unbegreiflich ist, was da los ist. Und das ist nicht der Krieg irgendwo auf Mars, sondern das geschieht den Menschen, die genauso sind wie Sie.
Sind deshalb diese Tagebücher von vornherein für die Öffentlichkeit gedacht gewesen, damit eben diese Augenzeugenschaft
überhaupt
geteilt
nicht
werden kann?
Überhaupt nicht. Also viele Leute, also dass sie zum Beispiel auch mein Tagebuch von Evgenia Belorussets, obwohl sie für Spiegel Online geschrieben hat, das ist eher ein Versuch für viele Menschen, überhaupt irgendwelche Realität zu sammeln, etwas zu fixieren. Oft ist es sozusagen ein Versuch, Stimmen von der anderen, von Menschen, die man auf dem Weg trifft, auch Volunteure oder irgendwelche Helfer oder zufällige Menschen auf der Straße, dass man diese Images, diese Stimmen behält. Oder manchmal, das sind die körperlichen Erlebnisse. Oder man versucht für sich irgendwelche verzettelte Informationen zu sammeln. Das ist eher, um überhaupt zu beleben. Also es ist oft, um nicht verrückt zu werden. Ich kenne sehr viele Tagebücher, die überhaupt nicht dafür gedacht wurden, um sich zu irgendwo zu zeigen.
Das ist ja ein Twitter, das Tagebuch, nicht? Frau Kalf, Sie haben geschrieben, auch in Ihrem Vorwort damals über Diaristik, dass eben das teilweise öffentliche und teilweise eben nicht öffentliche, sondern sehr private Texte sind und dass Sie das auch schwierig machen in der Forschung zu beurteilen. Ist das so?
Ja, wobei ich mich auch gefragt habe, eben inwiefern sich da jetzt vielleicht auch etwas geändert hat, weil eben mit den Kommunikationsformen und Digitalisierung ist natürlich, ist möglich, ohne jede Zeitverzögerung im Grunde Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist wirklich, also ich dachte schon, dass es eine andere Qualität ist. Und das Beispiel von Juri, wenn da der Tagesspiegel an einen herantritt, würde ich aber schon sagen, dass die Veröffentlichung quasi sogar ziemlich am Anfang steht. Also jedenfalls einen zentralen Punkt doch bildet.
In
also,
dem Fall.
Also ich hätte auch geschrieben vielleicht.
Ja. Mir ist aufgefallen, als ich vor kurzem einen Text, der wahrscheinlich schon älter ist, also wahrscheinlich vor 2-3 Monaten geschrieben wurde, suchen wollte und habe dann ein paar Seiten kurz gelesen und festgestellt, ich kann mich an nichts erinnern, was drinsteht. Daher bin ich auch dankbar für diese Möglichkeit, weil ich hätte das alles vergessen. Ich habe das schon vergessen, aber gut, dass ich das aufgeschrieben habe, weil ich glaube, es geht auch jedem Ukrainer, jede Ukrainerin, mit denen ich Kontakt habe, es passiert sehr, sehr viel. Und ich würde das ungern vergessen.
Das war auch das Motiv für Sie, denn es ist ja in dem Sinne keine Augenzeugenschaft aus dem Krieg, da Sie nicht vor Ort sind, sondern eher eine Zeugenschaft dessen, was passiert, was Sie niederschreiben.
Ich bin hier ja seit 27 Jahren inzwischen und ich musste bis vor kurzem jedes Mal Kharkiv, den Menschen, buchstabieren. Inzwischen weiß jeder, wie man Kharkiv schreibt, weil Kharkiv jeden Tag in den Nachrichten war. Also für viele Menschen hier haben die Ukraine, glaube ich, erst im Februar für sich entdeckt. Und ich habe, wenn ich die Bilder aus Kharkiv, aber auch aus Kiew sehe, auch vom Donbass, wo ich letztes und vorletztes Jahr auch Wochen mit Jugendlichen gearbeitet habe, ich habe Geschichten, die damit direkt verbunden sind und die möchte ich erzählen. Und die haben, wie gesagt, die haben damit zu tun, was jetzt gerade passiert. Und diese Vorgeschichten sind wichtig, finde ich, um das zu begreifen, was gerade passiert, was verloren geht.
Was Sie gerade gesagt haben, dass bis vor kurzem oder bis Februar eigentlich noch nicht viel hier bekannt war über die Ukraine, sowohl kulturell als auch politisch, als auch historisch, Das ist ein interessanter Aspekt. Das hat auch Andrei Kurkov zum Beispiel, der Schriftsteller, gesagt in einem Interview, dass die Menschen hierzulande viel zu wenig über die Ukraine wissen. Und ich habe aus Ihren Tagebüchern, Herr Gorgi, habe ich gelesen, wie sich das aber auch verändert. Sie haben so viel Kontakt mit Musikerinnen, Musikern. Sie treten auf vor Publikum und kürzlich in einem Eintrag von einem Musikfestival in Rudolstadt geschrieben, dass dort ukrainische Musikerinnen, Musiker auftraten und dass das Interesse des Publikums groß war. Also da ändert sich jetzt tatsächlich auch etwas.
Und natürlich freut man sich auch darüber. Und die Zahl der Anfragen, die ich bekomme, ist auch enorm gestiegen. Aber im Moment, wenn man dran denkt, warum, also was der Grund dafür ist, dann wünscht man vielleicht nicht, dass das Ganze stattgefunden hätte.
Bei Ihnen beiden hat man den Eindruck, das Leben hat sich so verändert. Es ist eine Unruhe, eine Angst, eine Sorge um Verwandte und Freunde. Und das wird auch aus Ihren Texten deutlich. Sie beschreiben das, Herr Gorgi, auch dass Sie zum Beispiel ständig unterwegs sind, dass Ihr Rucksack gar nicht ausgepackt wird hier in Berlin. Sie sind dann immer auf dem Sprung. Ist das auch so geblieben, obwohl der Krieg jetzt schon so lange anhält?
Ja, das hat sich, glaube ich, seit Ende Februar gar nicht verändert. Ich habe neulich irgendwo bei einem der Freunde gelesen, also in so einem kurzen Rückblick, dass es nur 2 Tage gab, an denen Kharkiv nicht bombardiert wurde, also 2 Tage seit Ende Februar, das heißt schon fast 6 Monate täglich, und ich habe immer noch ganz viele liebe Freunde dort, und ja, nicht nur in Kharkiv, diese Jugendlichen, wie ich auch kurz erwähnt habe, die in den Städten, von denen man hier auch, glaube ich, bis vor kurzem nie gehört hat, wie Popasna oder Raigorodok oder Troitske, da sind die Orte, die zum Teil auch nicht existieren. Ich war eingeladen, im April in eine Künstlerresidenz nach Mariupol zu kommen. Und die Menschen dort, die ich kenne, die Gott sei Dank die meisten nicht mehr da, also die konnten da rauskommen. Es sind ganz viele Menschen, die mir viel bedeuten, und das ist immer noch nicht alles in Ordnung. Deswegen, ich glaube, dieser Zustand ist ungefähr so, wie er auch vor 6 Monaten, 5 Monaten war. Aber man kann damit vielleicht ein bisschen besser umgehen inzwischen, weil es etwas ist, was man jeden Tag lernt.
Geht das mit diesem besser umgehen? Es geht wirklich, also die Menschen sind unterschiedlich und einige gewöhnen sich eher an den Krieg und lernen was, also strategisch auch mit sich selbst umzugehen. Für uns ist letztendlich der Krieg keine Diskussionsrunde, und das muss man verstehen. Es bedeutet, viele Verwandte sind hier, alte Leute, meine Mutter ist hier, ich habe Freunde an der Front, ich habe Freunde, die gefallen sind, ich habe und so weiter. Ja, ich. Es ist nicht so wichtig. Es bedeutet, dass zum Beispiel seit Anfang Juni der Krieg ist tatsächlich sehr nah gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Juri ist. Also seit Anfang Juni sterben tatsächlich Leute aus dem Freundeskreis oder in der Nähe. Ja, und die Leute, die bekannt sind, die wir alle kennen, sie sind DJs, die sind Biologen, die sind Historiker und berühmte junge Männer. Es ist wirklich Wahnsinn. Das Problem ist, dass jetzt Sommer ist und alle in Urlaub fahren und es sind 5 Monate und wir sind alle erschöpft und so weiter. Ja, und das ist wirklich die Frage, was ist diese Gewöhnung an den Krieg und was ist diese Normalisierung? Und ich meine, dass wir weiter Kunst machen können oder unsere Texte lesen können, ist es eigentlich auch ein Akt der Verteidigung unseres Lebens, was angegriffen wurde? Oder ist es eher so die Idee, ja, alles wird zur Kunst und eigentlich wir werden auch weiter die Geschichten über diesen Krieg erzählen, aber eigentlich der Krieg ist nicht zu Ende.
Wie, Frau Kalf, haben Sie diese Texte gelesen von Jewgenia Belorussets zum Beispiel, von Juri Gorgi natürlich oder auch von Sergei Gerasimov? Da spricht ja gerade auch aus den ersten Einträgen eine große Fassungslosigkeit. Im Grunde begreift man gar nicht, was los ist. Gerasimov spricht von einem Leben wie in einem Computerspiel, und Frau Belorussets betont immer wieder, der Krieg muss aufhören. Wie hat sich das für Sie gelesen?
Ich denke, ganz wichtig ist auch die Erfahrung, dass da sozusagen in dieses zivile Leben, dieses ganz normale Alltagsleben in den Städten auch, habe ich das Gefühl, da bricht einfach auch dieser Krieg rein. Es ist wie so eine zweite Sphäre, die sich da hineinschiebt. Und für die Zivilisten gibt es irgendwie wie so zwei verschiedene Sphären, in der sie sich von da an bewegen. Ein Soldat oder so an der Front, glaube ich, der macht eine andere Erfahrung. Also der bewegt sich hauptsächlich, denke ich mal, in einer militärischen Sphäre. Er wird von da versorgt und hat hauptsächlich mit anderen Leuten beim Militär zu tun. Aber auch das ist schon ein bisschen, ich denke, mit den Medien kommt da auch noch irgendetwas dazu, also mit jetzt Handy oder so, dass man trotzdem auch auf eine andere Weise noch quasi mit der Familie, mit Freunden in Kontakt bleiben kann. Also das ist wirklich, hat sich auch etwas geändert. Aber ich glaube, für die Zivilisten geht natürlich das Leben auch ganz normal weiter. Also man geht zur Schule, man geht arbeiten. Also denke ich mal, ich weiß es nicht, also sofern das möglich ist. Es gibt einfach auch noch diese ganzen Alltagsverrichtungen, die auch wichtig sind und vielleicht auch ja, so eine Art Stütze eben ziemlich schnell darstellen. Also, dass man diese Normalität auch eben behalten möchte. Also, je stärker sie bedroht ist. Aber ich glaube, dass es wirklich eben auch sehr merkwürdig ist, dass es immer derselbe Ort ist, an dem aber sozusagen zwei verschiedene Dinge oder zwei verschiedene Logiken des Kriegs und der zivilen Welt irgendwie, ja, abwechselnd wirksam sind. Und ich glaube, das ist sehr merkwürdig.
Ich hatte nach der Lektüre eher den Eindruck, dass tatsächlich das Leben so aus den Fugen geraten ist. Also dass das, was den Alltag vorher ausmachte, plötzlich nicht mehr gilt. Und dass es hauptsächlich darum geht, dass man sich eben ums Überleben kümmert. Das ist bei Sergei Gerasimov auch ganz bewusst ja natürlich so beschrieben, wie er um Wasser ansteht, weil plötzlich kein Wasser mehr da ist oder Lebensmittel. Und dass man sich auch, das fand ich auch sehr interessant, um eine Struktur bemühen muss, weil man die Struktur, die man vorher hatte in seinem Leben, nicht mehr hat.
So ist es. Und ich glaube, hätte ich dieses Tagebuch für mich selbst, nur für mich selbst geschrieben, hätte ich das, glaube ich, nie geschrieben. Ich arbeite gerne mit Deadlines. Für mich bedeutet das auch Disziplin. Und die Tatsache, dass ich zweimal in der Woche bis 14 Uhr am Montag und Donnerstag einen Text abschicken soll, wirkt gut, wirkt positiv. Und ich merke, dass es mir auch, also gut geht, ist vielleicht falsch, aber ich habe das Gefühl, etwas geschafft zu haben in dem Moment, wo ich das abschicke. Und mit Musik ist das schwieriger zum Beispiel, obwohl ich auch weiß, ich habe viel gemacht in den letzten 5 Monaten, aber ich konnte kein einziges Lied fertig schreiben, beziehungsweise 2, aber da war auch ein klares Ziel vor Augen, und zwar wir wollten auch etwas aufnehmen, womit wir dann auch Spenden sammeln können. Das hat auch gut geklappt und das hat auch motiviert. Aber im Moment, ich habe auch gar keine Gedanken über die Kunst, über etwas Großes zu schreiben, ob Musik oder Text. Also für mich funktioniert es nur, wenn es ein Ziel gibt. Und mir ist ganz klar, warum ich diese Texte schreibe. Und wenn ich Musik mache, dann auch, warum ich es mache. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, als DJ fällt es mir extrem schwer, beziehungsweise geht gar nicht jetzt, so Unterhaltungs-DJ zu sein. Also ich kann gerne,
ich mir vorstellen, ja.
Ich liebe Musik nach wie vor und ich kann gerne Sachen abspielen, aber wenn es ein Konzept gibt oder wenn es tatsächlich darum geht, wenn es jetzt ukrainische Musik ist zum Beispiel, das hier in irgendwelchen Rahmen zu präsentieren, aber einfach auf eine Party aufzulegen, das habe ich einmal gemacht und festgestellt, ich kann das nicht. Ich spüre die Menschen nicht, ich bin selbst nicht unbedingt gut drauf und was kann ich dann kommunizieren mit meiner Musik aus? Weil es geht leider nicht. Ich bin, glaube ich, kein guter Unterhaltungs-DJ im Moment.
Ich denke, das gilt auch für die Literatur. Sie haben es ja schon angesprochen, Frau Petrowskaja, dass das Tagebuch, könnte ich mir vorstellen, auch deshalb die literarische Form dieser Zeit ist, weil anderes Schreiben gar nicht möglich ist. Also Tanja Maljatschuk hat zum Beispiel gesagt, sie könne gar nicht, also das Schreiben habe sich für sie völlig verändert, wie Sie das auch beschreiben, Herr Gorgi.
Sie hat aber großartige Texte geschrieben.
Genau. Aber das sagen oft diejenigen.
Eben andere Texte.
Ja.
Ja, aber bei dir, Juri, es ist wirklich eine ganz wichtige Funktion. Und ich glaube, wenn man diese Funktion für sich in diesem Krieg findet, das ist schon wirklich vieles gemacht. Und es geht um Vermittlung, ja. Es geht um Vermittlung jeglicher Art, um irgendwelche Art Hilfe, um irgendwelche Art Zugehörigkeit zu diesem großen Körper der Resistanz. Und ich finde, dass jegliche Hilfe und jede Geste, um die Ukraine zu unterstützen und Menschen zu helfen, über die zu erzählen oder auch die Zustände aufzuklären, auch auf politischer Ebene und etwas zu fordern, es gehört alles zu dieser Zugehörigkeit, zu diesem Körper der Resistenz.
Ja, sind das eigentlich Kriegstagebücher, Frau Kalf, obwohl Herr Grozsi sie ja von hier aus schreibt, nicht direkt im Krieg ist? Aber er selbst sagte ja auch, Sie sagten ja, Herr Grozsi, Sie würden es eigentlich als Kriegstagebuch nicht bezeichnen. Was meinen Sie? Aber ja. Sie beschreiben ja den Krieg oder die Situation hier im Krieg.
Das ist eh nochmal eine besondere Frage, wenn man nicht an dem Ort ist, sondern die Informationen von da sammelt. Aber ich war auch bei den anderen Tagebüchern ein bisschen unsicher. Also ob sie wirklich nicht ein paar Unterschiede aufweisen zu traditionellen Tagebüchern, die sie für mich doch zu etwas anderem machen. Was ich mir dazu überlegt hatte, ist zum Beispiel, sicher werden Tagebücher immer überarbeitet und so weiter, also wenn sie dann veröffentlicht werden. Aber ungewöhnlich ist, dass sie sozusagen fortlaufend veröffentlicht werden, sukzessive. Also das macht man normalerweise ja nicht. Also man schreibt, denke ich mal, üblicherweise über einen längeren Zeitraum und überarbeitet es dann vielleicht und veröffentlicht es. Da gibt es aber immer eine Zeitverzögerung. Und jetzt begleitet das direkt die Ereignisse. Das heißt, wenn man jetzt meinetwegen auch zurückschaut oder einen Eindruck korrigiert, tut man das auch schon öffentlich. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Bei dem Tagebuch von Herrn Gerasimov, da fiel mir sofort auf in dem Inhaltsverzeichnis, dass es da nicht nur die Daten gibt, sondern auch Überschriften, Kapitelüberschriften, dachte ich sofort. Also ich meine, das ist natürlich auch, also ein traditionelles Tagebuch hat man nicht irgendwie 25. Februar Bombeneinschläge, 26. die Pipeline. Also man hat keine thematischen Überschriften. Deswegen fragte ich mich auch ein bisschen, ob das zumindest eine Mischform ist oder auch, das hat doch etwas sehr stark von, finde ich, eine Art Kriegsreportage, würde ich sagen, könnten das vielleicht Alltagskriegsreportagen sein.
Darf ich was dazu sagen? Ja, das ist sehr interessant, aber ich glaube, dieser Begriff selbst, Kriegstagebuch oder wie noch immer, wir leben jetzt in einer globalisierten Welt, ja, und ich meine, es wird von allen Ecken der Welt Ukraine geholfen, mit humanitärer Hilfe, mit dem Geld, mit irgendwelchen Initiativen, mit Unterstützung jeglicher Art. Deswegen ist wirklich die Frage, also wir wissen immer noch, dass es eine Frontlinie gibt, ja, und da wird gekämpft, aber wir wissen auch, dass die Menschen, die unter Bomben sind auch im Krieg und dann gibt es ein endloses Hinterland und jeder, also der nicht direkt bedroht ist, jeder darf eigene Beziehungen zu diesem Krieg klären und Distanz auch bestimmen. Das ist auch die Sache und deswegen würde ich das jetzt alles als Kriegstagebücher eigentlich beschreiben, weil sie diesen oder in diesen Krieg geschrieben werden.
Sie haben, Herr Grozsi, am 15. Juni 2022 haben Sie geschrieben, unter der Überschrift "Ist mein Plattenbau zerstört?", wie schwierig es ist, jemandem zu erklären, was es bedeutet, wenn die Heimatstadt, also in dem Fall Charkiw, bombardiert wird. Ist deshalb auch das Tagebuch entstanden, weil im Grunde das, was auch Frau Petrowska ja sagt, weil Sie eben erklären wollen, was da geschieht.
Ja, also es ist zu vermitteln. Wie ein Gefühl, wenn Erinnerung eine Art Fotoalbum ist, dann hat man heutzutage ganz oft das Gefühl, dass man mit diesen Bildern, das ist, also wenn es jetzt ein digitales Fotoalbum wäre, hat man das Gefühl, dass jemand da ein Virus oder so gefummelt hat und plötzlich sehen diese Bilder nicht mehr so aus, wie sie eigentlich in Erinnerung bleiben. Das sind die neuen Bilder, wo Teile fehlen und es ist etwas, was man eigentlich in Erinnerung hat, ganz klar, also ein Ort, wo man vielleicht zweimal am Tag jahrzehntelang war, plötzlich fehlt ein Element und im Moment passiert es halt mit so vielen Straßen in Charkiw und Bezirken. Und das zu begreifen ist unmöglich, aber ich habe, glaube ich, das Bedürfnis, das auch mit anderen zu teilen, damit man wirklich versteht, wie es sich anfühlt und was es bedeutet. Und ja.
Ich musste gerade an ein Zitat denken von Sergei Gerasimov. Mhm. Er schreibt über die Zerstörung auch und notiert auch ganz explizit, was alles zerstört wurde. Und das heißt an einer Stelle, noch vor 2 Wochen war Charkiw ein fein gearbeitetes Juwel. Jetzt ist die Stadt ein Grauen. Und Sie beschreiben, haben gerade kürzlich am 15. Juli beschrieben, wie Sie mit einem Freund telefoniert haben. Und der war gerade in Charkiw angekommen, sitzt im Hotel und die Bomben fallen und er geht schließlich in den Schutzbunker und die Verbindung bricht ab. Und dagegen schneiden sie dann wie in einem Film das Bild von dem friedlichen Sommerabend in Berlin-Mitte. Diese Diskrepanz ist sicher auch etwas, das sie immer wieder zum Schreiben bringt, oder?
Ich hätte jeden Eintrag so gestalten eigentlich, weil die ganze Zeit bekommt man diese Nachrichten, wo man selbst im Zug oder zu Hause sitzt oder auf einer Berliner Straße ist. Und das ist jedes Mal ein Schock oder ganz oft täglich.
Wird ja auch beschrieben, unter welchen Umständen diese Tagebücher, also jetzt nicht Ihres hier in Berlin, aber die von zum Beispiel Jewgenia Belorussets oder von Sergei Gerasimow entstehen. Und das ist ja auch ein Merkmal, Frau Piotrowska, ja, dass diese Texte schnell geschrieben werden müssen. Also buchstäblich unter Bomben, Hagel, Granatsplittern jederzeit kann der Strom ausfallen. Das wird ja sehr bildhaft auch beschrieben. Macht das auch das Schreiben von Tagebüchern aus, dieses schnelle Schreiben? Ja, sicher.
Ich weiß nicht, ich wollte nur einiges noch erwähnen. Also wir reden hier über 2-3 Tagebücher, aber eigentlich was in Facebook und Instagram geschrieben wird von tausenden Menschen und was wir alle beobachten, sind auch grob gesagt Tagebücher. Und es gibt ein Website, february24.net. Und da sammeln sie also diese Tagebücher, die sind meistens von Künstlern, Kiewer Künstler geschrieben, die einige in Kiew geblieben sind, einige auf dem Weg waren und einige sind schon nach Deutschland gekommen oder nach Polen. Es gibt auch, läuft gerade jetzt eine, finde ich, sehr interessante Ausstellung. Das ist ein Fototagebuch von Mila Tischaeva, die eigentlich Berliner Fotografin von Ost Kreuz und sie ist sofort in den ersten Tagen des Krieges nach Kiew gefahren und ihr Tagebuch ist erstaunlich, weil da also dieses Verhältnis zwischen einem Foto und sehr, sehr kurzem Text, es ist eine gewisse Spannung und ich glaube in Tagebüchern für viele Leute, es ist sehr wichtig, nicht nur eigene Wahrnehmung darzustellen, sondern auch Stimmen von den anderen dabei zu haben. In fast in allen Tagebüchern geht es um anderen Menschen.
Das ist ja auch bei Ihnen so, die vielen Begegnungen. Würden Sie auch sagen, Frau Kalf, dass das eben das Besondere ist an Tagebüchern, dass sie rasch geschrieben sind und dann möglicherweise auch gar nicht mehr überarbeitet werden?
Also, dass sie gar nicht überarbeitet werden, das halte ich für sehr fraglich. Also, ich halte das für eine sehr stark überarbeitete Form.
Zumal, wenn sie veröffentlicht
werden, also natürlich. Vor dem Veröffentlichen natürlich. Für sich privat wird das niemand großartig überarbeiten. Aber ich würde sagen, dass so gut wie nichts unüberarbeitet erscheint. Also, wenn es nicht die Autoren selber machen, die Autorinnen, dann sind es hinterher Verleger oder Herausgeber. Also, ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Wünschen, das nochmal anders zu gestalten. Ich habe aber, ich glaube, einen ersten Punkt vergessen, den Sie, ach, die Geschwindigkeit, das hatten Sie angesprochen. Also ich denke, es natürlich so einen starken Druck der Ereignisse gibt unter den Kriegsereignissen und natürlich vor allem, ich denke, es ist ja jedem bewusst, der sich dort befindet, dass das Leben auch jederzeit zu Ende sein kann. Ich fand das ganz interessant bei einem Tagebuch aus dem Zweiten Weltkrieg. Also eine junge kaufmännische Angestellte, Brigitte Eike, die führt ihr Tagebuch förmlich als Lebensversicherung, dass sie im Grunde schreibt oder denkt, solange sie schreibt, lebt sie auch. Deshalb schreibt sie auch immer weiter und auch über das Kriegsende hinaus, weil sie sozusagen so abergläubisch geworden ist, dass sie meint, wenn sie damit aufhört, dann stirbt sie. Das sehe ich auch sicher einen Punkt, dass das sehr wichtig ist, um sozusagen eine Kontinuität zu schaffen, wo sozusagen vielleicht die äußere Kontinuität von vielen Dingen aufhört, bleibt noch das Tagebuch, was eine externe Kontinuität darstellt und einen versichert, dass es weitergeht, einfach indem man sich da jeden Tag dran setzt.
Mhm. Hat das eine therapeutische Funktion auch?
Ich denke schon. Ich finde es wichtig. Also für mich ist das wichtig.
Könnte ich Sie bitten, den Beginn Ihres Tagebuchs zu lesen? Dass wir auch mal etwas hören.
26. Februar. Ich denke, erstaunlich, was man alles in nur einem Tag auf die Bühne stellen kann, als ich nach einem Platz im großen Saal vom Gorki-Theater suche. Es ist voll. Gleich fängt die Lesung an, die gestern weder im Programm stand noch geplant war. Es wird aus den Werken ukrainischer, belarussischer und russischer Autoren vorgelesen. Man sammelt Spenden für die Ukraine, die sich seit 3 Tagen tapfer gegen die russische Invasion verteidigt. Ich werde auch lesen, und zwar aus dem letzten Roman von Serhii Zhadan. Ich höre zu, muss aber feststellen, dass ich mit diesen Texten gerade nichts anfangen kann. Zwar vermag ich jedes Wort zu verstehen, aber ich spüre nichts. Ich kann mich schlecht konzentrieren. Am liebsten würde ich weiter lesen, was meine Freunde gerade auf Social Media posten. Die Texte, die wir von der Bühne hören, mögen stark, zeitlos sein, aber ich muss wissen, was passiert. In dieser Minute, in dieser Stunde. Kiew. Hier habe ich im Herbst 3 unvergessliche Konzerte gespielt. Charkiw, meine Heimatstadt. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier leben meine Familie und ganz viele Freunde von mir. Auch Jadan, mit dem ich ein Album aufgenommen habe. Letztes Jahr. Während wir im Gorki-Theater seine Gedichte und Prosa lesen, ist er in Charkiw. Charkiw wird beschossen. Jetzt. Das erzähle ich den Zuschauern. Dabei habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich gleich heule. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber dann doch nicht. Nach der Lesung lege ich in der Theaterkantine auf. Keiner hat heute Abend vor zu tanzen, die Musik ist leiser. Ich lege aus meiner ukrainischen Plattensammlung auf. Mich sprechen die Menschen an, die bei der Lesung waren. Unter den Vorlesenden war ich einer der wenigen Ukrainer und so möchten sie mir sagen, wie leid ihnen das Ganze tut. Ich nicke und aktualisiere dabei meine Facebook-Chronik. Kiew wird bombardiert. In Charkiw wird es hier und da geschossen. Mich spricht jemand ab, der Serhii Jadan kennt und fragt, ob ich weiß, wie es ihm gehe. Er macht sich Sorgen. Wir schauen uns gemeinsam Serhiis Instagram-Feed an, wie er durch die Stadt fährt, wie Batman mal hier, mal da auftaucht und sich mit den Kämpfern, mit den Soldaten trifft. Er wirkt sicher, es tut gut, seine Stimme zu hören. Seine Mission ist jetzt, seinen Followern Hoffnung zu geben und sanft ihren Kampfgeist zu stärken.
Vielen Dank. So beginnt das ukrainische Kriegstagebuch, das der Musiker, DJ und Schriftsteller Yuri Gorji für die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel schreibt. Und Serhii Jadan wird ja in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Sie haben vorhin erzählt, als wir uns trafen, dass Sie gerade im Taxi mit ihm kommuniziert haben, ob er nach Deutschland kommen kann oder nicht.
Nicht mit ihm direkt, aber mit jemandem, der gerade versuchte, Auftritte für ihm zu organisieren, weil hoffentlich kommt er demnächst.
Frau Pretrowskaja, Sie haben kein Tagebuch geschrieben, aber viele Texte, die auch so von ganz vielen ukrainischen Autorinnen und Autoren entstanden sind, nämlich Kolumnen zum Beispiel. Einen Text würde ich Sie bitten, für uns zu lesen, der hat den Titel Sternenregen. Wann und wie ist der Text entstanden?
Ich habe auch versucht, mit meinen Texten nicht Tagebuch zu schreiben, sondern immer einen Fokus zu behalten, wo wir mit diesem Krieg jetzt befinden. In diesem Sinne, vielleicht ist es doch ein Tagebuch, weil es Tagebuch der Gefühle ist. Und also ich habe seismografisch versucht zu erklären, wo es für mich ist und dafür ein Bild ausgesucht. Und ich schreibe einfach einmal pro 3 Wochen. Es ist nicht sehr oft. Und ich habe immer versucht, einen Text auszuwählen. Und dann sah ich ein Video in Instagram und darüber ist dieser Text ungefähr vor 1,5 Monaten geschrieben. Es war ein trüber Tag, als ich dieses Foto auf Instagram fand. Ich sah es mehrmals ohne Sound verzaubert. Die Sterne fielen von dunklem Himmel, verschwanden auf der Erde und fingen wieder an, vom Himmel zu fallen. Diese Wiederholung kränkte mich, als hätte ich sofort gespürt, was ich sehe und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich habe das Video mehrmals im Loop gesehen, ohne das zu bemerken, aber ich ahnte, dass diese Wiederholung ebenso fatal und schicksalhaft sei wie die fallenden Sterne. Ich schaltete den Ton ein und hörte die Stimme eines ukrainischen Soldaten, der das Video gefilmt hat. Anfangs war er über dieses zauberhafte Feuerwerk erstaunt. Dann schimpfte er ungezügelt. Die nächsten Sekunden atmete er schwer. Ich wusste nicht weshalb und ahnte das Schlimmste. Ich schaute mir das Video noch einmal an, ohne seine Stimme, und sah die irritierende Schönheit, die nun, war es offensichtlich, den Tod in sich barg. Zuerst dachte ich, das seien die berüchtigten verbotenen Phosphorbomben, die Russland schon mehrmals in der Ukraine eingesetzt hat. Sie verursachen nicht nur Zerstörung, die heiße Welle verbrennt die Organe der Menschen, die sich in der Nähe der Explosion befinden. Oft platzen die Lungen. Ich dachte an den Soldaten, ob er noch lebt, und auch an die Verstörung, dass wir nun all dies wissen über die Bomben und über ihre Wirkung. Wir wissen vom Tod von Mariupol und auch, dass wir alles hätten verhindern können, aber Hilfe nur versprochen haben. Wir wissen, dass viele Städte unter hartem Beschuss der russischen Armee stehen und einem ähnlichen Schicksal entgegengehen und auch, dass dadurch immer mehr Menschen Gewalt und Mord ausgeliefert sind. Wir sehen Bilder und wissen genau, wie dieser Tod aussieht. Wir betrachten das weitere Geschehen, als wäre es ein fertiger Film oder ein Foto aus fernen Zeiten, als wären wir nur passive Zuschauer, die nur bedauern können, obwohl dies alles gerade jetzt geschieht. Das zunehmende Erstarren dem laufenden Krieg gegenüber lässt Gewalt zu, macht uns zum Mittäter. Gestern habe ich erfahren, dass der Soldat der Bekannte eines Bekannten ist, eines Fotografen. An jenem Tag, als ich diesen Sternenregen aus der Ukraine gesehen habe, war ich in Dresden. Das Gerippe der zerbombten Elbstadt verfolgte mich, sickerte durch alles hindurch, das ich sah. Die Bilder der zerstörten Stadt von damals und der anderen ukrainischen von heute legten sich übereinander. Die neuen riesigen Häuser, die großzügigen Boulevards in spätsozialistischem Stil, die wiederaufgebaute Dresdner Altstadt selbst, alles tat mir weh. Das zerbombte Gerippe trat immer wieder auf mit dem berühmten aus dem Himmel fragenden Engel, mit seinem allwissenden bitteren Lächeln. Der Sternenregen ging den ganzen Tag vor meinen Augen nieder, in meinen Inneren, Ruinen waren in mir, eine Welt voller leerer, zerstörter Orte. Wir sind mit dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht fertig, weder mit seinen Toten noch mit den kleinen Schicksalen und Erzählungen darüber. Als ich in das Albertinum kam und die Kriegsbilder von Otto Dix erblickte, habe ich meinen Atem verloren, der Erste Weltkrieg. Es gibt etwas Fatales im Kreis der Wiederholungen, als wären alle unsere Bemühungen, Kriege zu verhindern, eine vergebliche Rebellion, genauso altmodisch wie die Rechtfertigung von Gewalt. Und wenn der Krieg zu Ende ist, studiert man Gesetzmäßigkeiten, sucht nach Ursachen und spricht wieder über das Böse in Menschen. Die Bewältigung von Vergangenheit hat etwas Abschließendes. Sie stiftet Kultur. Die Gegenwart hingegen verlangt Haltung. Es hat geregnet an diesem Tag in Dresden. In der Ukraine leben Menschen unter offenem, ungeschütztem Himmel, aus welchen auf sie der Bombenregen fällt. Ich habe später erfahren, dass das Video eine Brandbombe aus Magnesium zeigt, die ebenfalls international geächtet ist. Sie erzeugt ein riesiges Feuer, das man kaum löschen kann. Sie besteht aus 180 Teilen und dadurch entsteht dieser Regen, der ungefähr 20 Sekunden lang dauert, ideal für ein Instagram-Video. Der Himmel leuchtet, danach brennt die Erde.
Vielen Dank, Katja Petrowskaja. Sternenregen heißt dieser beeindruckende Text. Sie schreiben darin unter anderem, dass der Krieg, auch der Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg, dass die uns auch noch beschäftigen, womit Sie sich ja wiederum in Ihrer Forschung beschäftigen, mit den Tagebüchern Frau Kalf auf dem Zweiten Weltkrieg, und dass es ein immerwährendes sich Wiederholen ist. Dafür sind diese Tagebücher ja auch ein unglaublich eindrucksvolles Zeugnis und diese Texte.
Ich beschäftige mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre damit und habe natürlich damit angefangen, dass das relativ wenig wirkliche Aktualität hatte, in dem Sinne, dass man irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt eben irgendwo gleich selbst geschieht. Und das hat sich tatsächlich geändert, also dass mir tatsächlich auch solche Eindrücke natürlich entstehen, wie dass man da über die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs, über die ich jetzt auch schon jahrelang lese und ich das Gefühl habe, da schon völlig heimisch zu sein, also in der Realität davon natürlich plötzlich auch eingeholt werde und merke, das ist überhaupt nicht so weit weg, sondern das bekommt plötzlich eine Aktualität, von der ich hoffte, dass es sie nie bekommen wird, dass ich da wirklich über ein historisches Thema arbeite und tatsächlich dessen Wunden, die bei den Menschen geschlagen wurden, würde ich auch sagen, nicht bewältigt sind.
Frau Petrowskaja, Fotos spielen ja auch eine große Rolle in Ihrem Buch.
Ja, jetzt ist mein zweites Buch erschienen und ich habe darüber auch ein Nachwort geschrieben, dass das Buch sich nicht um Krieg handelt, aber es ist so von einem Krieg umklammert. Und das ist tatsächlich so, dass ich ungefähr 2015 angefangen habe, über Fotos zu schreiben. Und das erste Foto stammt aus Krasnoarmeisk und das ist Bergarbeiter. Und merkwürdigerweise, das ist ein Foto von Evgenia Belorusets. Und dieser Bergarbeiter raucht. Und er arbeitet eigentlich genau in dem Gebiet, der ständig entweder von Separatisten oder von Ukraine wiedergenommen wurde. Und seine Arbeit erstellt so eine Normalität, einen Stillstand, innerlich Waffenstillstand. Und dieses Foto hat mich damals erschüttert, weil der Bergarbeiter schaute auf uns direkt und man sah seine Augen durch den Rauch und verstand nicht wirklich, ob es Tollwut ist oder seine Verzweiflung, das sind die Tränen oder was ist das genau. Dieses Foto hat mich aufgerufen zu handeln, ja. Und das war gerade diese Unerklärlichkeit von diesem Krieg und meine auch Ohnmacht diesen Krieg gegenüber. Und der Krieg läuft eigentlich schon seit 8 Jahren und das vergessen wir. Ja, es gibt sehr viele Fotos in diesem Buch.
Dieses
auch.
Dieses Foto schaute mich an.
Genau.
So heißt dieses Buch.
Ja, das Buch ist gerade erschienen und ich habe erst jetzt verstanden, dass sogar auf dem Cover gibt es so Augen von einer Frau und das ist eine berühmte Maya Deren, amerikanische Avantgardistin, die eigentlich in Kiew 1917 in eine Kiewer Familie geboren ist und sie schaut auf uns aus diesem Buch zu und das ist, ich habe das jetzt nicht erwartet, dass sie sich so benehmen wird.
Fotos spielen auch in dem Tagebuch von Evgenia Belorusets eine große Rolle. Ihr Tagebuch ist jetzt erschienen oder wird. Ihr Tagebuch wird im Herbst bei Matthes und Seitz erscheinen. Und da erzählt sie auch in ihrem Tagebuch davon, wie sie teilweise der Spionage verdächtigt wird und angehalten wird auf der Straße, weil sie Fotos macht. Ich wollte noch mal darauf eingehen, Frau Petrovskaya, Sie haben vorhin von einem Kriegstagebuch als Foto, also ein Fotokriegstagebuch gesprochen. So etwas Ähnliches ist das ja auch, was Sie geschrieben haben, beziehungsweise auch Evgenia Belorusets. Und Sie, Herr Gorgi, Sie haben eine Art musikalisches Kriegstagebuch auch verfasst. Ich wollte auf ein Projekt eingehen und zwar, das ist Ihr neuestes Projekt, ne?
Das, Sie meinen, da gibt's, in diesem Tagebuch gibt es nur zwei Einträge bis jetzt. Das ist ein Projekt, was nicht ich initiiert habe, sondern ein Kollege in Großbritannien, ein Produzent, mit dem wir uns eigentlich seit Jahren kennen, aber wie es manchmal so ist, noch nie zusammen Musik gemacht haben. Und ich fand es toll, dass er mich angeschrieben hat mit der Frage, ob wir etwas aufnehmen können, um eben Spenden zu sammeln. Weil sonst, also bis ich zu diesem Satz kam, da dachte ich irgendwie, ich bin jetzt nicht gerade in der Stimmung für eine musikalische Kooperation. Aber das fühlte sich gut und richtig an und interessanterweise hat er ein Stück mit dem Geiger der britischen Band The Levelers aufgenommen, die ich mit 18 in Charkiwer Rundfunk aufgelegt habe. Also jemanden, den ich persönlich nicht kannte, aber die Musik kannte ich seit Jahren. Und es ist eine Art, was man, glaube ich, in Popmusik Supergroup nennt, also die Band, wo die Mitglieder für die Arbeit in anderen Bands und Projekten bekannt sind. Und dieses Projekt heißt Anti-Dictators. Und wir haben einen Song zum populären Meme dieses Krieges über den russischen Kampfschiff gemacht. Russian Warship, Go Fuck Yourself. Und demnächst kommt unser zweites Song eigentlich über Zuhause, weil das ist ein Thema, zu dem ich mit jedem Ukrainer in den letzten Monaten irgendwann gesprochen habe.
Der Song heißt Home.
So ist das. Ja. Der erscheint im August und mir war ganz wichtig, ich habe dafür Mariupoler Aktivistin Diana Berg aufgenommen, die eigentlich keine Musikerin ist, aber mir war wichtig, auch wenn es nur kurz ist, dass man ihre Stimme hört und Teil ihrer Geschichte, weil sie schon 2014 aus Donetsk fliehen musste und jetzt Mariupol verlassen hat. Und genau, das ist ein Mensch, den ich seit Jahren kenne, die zum zweiten Mal im Leben jetzt alles verloren hat.
Ich habe mehrere solche Geschichten, wenn ich ganz kurz jetzt sagen darf. Ich wollte wieder mein Ukrainisch verbessern, der zwar existierend ist, aber sehr komisch, weil ich sehr, sehr selten Ukrainisch spreche. Ja, und meine Lehrerin, sie war in einem kleinen Ort gerade und ich habe sie gefragt, woher sie kommt. Und sie hat gesagt, eigentlich aus Donetsk. Aber dann hatte ich letzte Jahre in Gostomel gelebt und das ist unvorstellbar. Und Gostomel gehörte zu einem der zerstörtesten Vororten von Kiew. Und dann ist sie irgendwann nach Hause gekommen und hat mir also einen Brief geschrieben. Und sie ist so eine weiche Frau, also sie hat so eine unglaublich warme Stimme. Und sie hat dann gesagt, ja, eigentlich ist es alles okay, nur Fernsehen ist weg und da ist so ein Loch und da und so. Hat mir kurz erzählt und dann versteht man, dass das Haus komplett durchgeleuchtet ist. Ja, es ist irgendwie absolut unglaublich, was die Leute da durchmachen. Ja. Und sie sagt, ja, ja, wir können auch um 11 anfangen. Ja. Und das ist unheimlich.
Es ist unheimlich, es ist schwer vorstellbar. Und ich finde, da geben die Tagebücher doch einen sehr plastischen Einblick, weil vieles auch beschrieben wird aus dem Alltag, viele Details. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Szene, die Gerasimov beschreibt, wie er zu der Wohnung seiner Mutter geht, die dort auch nicht mehr in dieser Wohnung lebt. Aber er gießt die Rosen, weil die Mutter die Rosen so liebte und er möchte nicht, dass die Rosen in diesem Krieg zerstört werden. Und so sind viele Szenen, die einem wirklich unter die Haut gehen. Es gibt auch Positives, was beschrieben wird, zum Beispiel eben die Begegnungen mit wildfremden Menschen oder Hilfsinitiativen, von denen erzählt wird, die entstehen. Oder auch die Freude über einen Cappuccino, den es unverhofft irgendwo gibt.
Es fällt mir, obwohl ich weiß ganz genau, wovon Sie sprechen, es fällt mir schwer, über Freude, also das als Freude zu bezeichnen oder dass man für etwas dankbar ist oder über etwas sich freut oder glücklich ist, fällt mir schwer, aber das ist nur am Rande gesagt.
Ja, es ist zu katastrophal, um irgendwie darüber zu sprechen, aber letztendlich, ja, wir leben sehr viel sogar hier, aber die Leute da, ich erinnere mich, dass ich in den ersten Tagen immer meine Freunde angerufen habe, weil sie irgendwie mehr Liebe und Sicherheit ausgestrahlt haben als ich und ich habe immer Trost bei ihnen gesucht, das war sehr merkwürdig und eigentlich in einigen Kreisen erlebt man gerade wahnsinnig viel Zusammenhalt und Liebe, weil die Leute sonst anders nicht überleben können und es geht wirklich um gemeinsame Mühe und gemeinsamer Widerstand.
Aber ich finde, das vermitteln die Texte tatsächlich auch. Wir sprechen jetzt über Kriegstagebücher und Frau Kalf, Sie haben geschrieben, dass diese Kriegstagebücher eigentlich eine Art Subgenre sind. Also im Grunde sind sie bisher noch gar nicht beachtet worden so sehr. Könnte sich das jetzt ändern durch diese wichtigen Texte aus der Ukraine?
Sie meinen insgesamt?
Also, in der Forschung.
Ja, nur das wäre sehr schön. Ich finde es interessant, auch zum Beispiel den Vergleich zu ziehen. Also ich dachte, dass dieser erhöhte Zusammenhalt vielleicht auch, also das ist natürlich etwas, was auch bei den Tagebüchern im Zweiten Weltkrieg immer wieder zur Sprache kommt. Und es gibt Marguerite Bovary, ist auch eine Auslandsreporterin, also eine Journalistin, die schreibt im Vorwort von ihrem Tagebuch, dass diese Zeit der Entbehrungen zugleich trotzdem irgendwie die intensivste und ja, schönste Zeit in irgendeiner Weise in ihrem Leben war. Also sie hat so wenig vermisst, also hat so wenig gehabt, aber doch so wenig vermisst. Also dass es irgendwie so eine ganz eigene Intensität einfach hat, wahrscheinlich weil es eben so herausgehoben ist als Zeit umgeben von so starken Gefahren. Also das fand ich auch faszinierend, dass man darin tatsächlich auch rückblickend etwas Schönes erkennen kann.
Sie haben sich mit dem Kriegstagebuch der Berliner Journalistin und Schriftstellerin Ursula von Kardorff befasst aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da fällt doch auf, dass die Bombenangriffe teilweise distanziert geschildert wird, dass auch eine tägliche Routine gibt und die Tragik der Geschehnisse so durch Ironie und Humor zum Teil gebrochen wird. Und da musste ich dann denken, dass auch Sergei Gerasimov darüber schreibt, über die Abwesenheit von Angst, also plötzlich sogar mit einer gewissen Gelassenheit. Also er schreibt, dass er gar nicht in den Luftschutzkeller kann, weil er 5 Katzen hat Und die kann man nicht in den Rucksack stopfen, die kommen dann einfach nicht mit. Also bleiben sie, er und seine Frau und die 5 Katzen, in der Wohnung. Oder dass sie gegen den Lärm der Explosion ihr Videorekorder laut stellen oder eine Nachbarin dann ganz laut Heavy Metal hört. Das hat mich irgendwie sehr beeindruckt.
Im Zweiten Weltkrieg ist das auch häufig so, also dass die Leute eben gerade am Anfang auch sehr stoisch sind, aber je schlimmer es wird und je mehr Leute umkommen, umso mehr greift die Angst dann doch um sich. Also die Menschen gehen unterschiedlich damit um. Von vollkommener Abwesenheit von Angst würde ich da nicht unbedingt reden. Aber es gibt auch dann, würde ich sagen, so eine Art, man gewöhnt sich an vieles und ich glaube auch daran gewöhnt man sich bis zu einem gewissen Grad, dass man auch da eine Routine entwickelt. Also auch das,
aber das gibt es. Ja.
Ich glaube oft ist es auch so, dass das, was man dann schreibt und was man spürt, ist nicht unbedingt 100% das Gleiche. Und bei vielen gehört auch Humor, glaube ich, zu Strategie. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Aber es gibt auch eine gewisse Selbstzensur. Also ich habe mit vielen gesprochen und es gibt Leute, die einfach nicht sagen, dass sie durchdrehen, weil es 14. der Sirene ist und es reicht uns jetzt einer, dass wir alle durchdrehen. Ja? Und die Leute hören das seit 5 Monaten jeden Tag und sie sind nicht nur mit 5 Katzen, sondern mit kleinen Kindern und alten Eltern. Das ist eine ganz andere Sache.
Die nicht in den Keller können. Ja,
ja. Und ich kenne sehr viele Leute, die wirklich durchdrehen einfach und träumen davon, 2 Tage woanders zu sein, einfach das nicht mehr hören.
Bei dem Zweiten Weltkrieg ist das auch so, dass die auch noch hinterher irgendwie, dann gibt es irgendwie welche da in einem Krankenhaus oder so, da gibt es eine Kuh, deren Muhen an diese Sirene erinnert und also die reagieren darauf auch total heftig, also noch Jahre über den Krieg hinaus. Also gerade dieses Geräusch der Sirene scheint auch wirklich wie so eine Art
Phantom-Sirene.
Konditionierung zu sein, also die man auch immer weniger aushält, je schlimmere Sachen dann passieren. Also
von Erzählstrategien haben Sie gerade gesprochen, Herr Gurgi. Das heißt, es ist schon so, dass manches auch in diesen Texten zwar rasch geschrieben ist, aber doch auch ganz bewusst komponiert.
Die Geschichte muss man so erzählen, dass sie auch spannend bleibt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es dass diese Einträge, Tagebucheinträge oder egal wie wir sie nennen, es ist eine Art. Da sind wir wieder bei Thema Fotos. Es ist wie Polaroid. Es sind Momentaufnahmen. Und die sind, vielleicht sehen dann nicht so aus wie Werke professioneller Fotografen, aber die bedeuten was anderes und die zeigen auch was anderes und sind auch deswegen auch Jahre später auch was wert.
Die auf jeden Fall die Gräuel dokumentieren und auch dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Kassiba aus dem Krieg, was ukrainische Kriegstagebücher erzählen, darüber sprachen Sabine Kalf, Katja Petrovskaya und Juri Gurgi. Die Angaben zu den erwähnten Büchern finden Sie im Internet. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal. Vielen Dank.